Das ZDF hat deutsche Spitzenpolitiker in der Sendung Armes, reiches Deutschland, wie ungerecht ist unser Land, mit Realitäten von Menschen aus unserem Land konfrontiert, mit unangenehmen Realitäten und mit unangenehmen Zahlen. In Part 2 geht es jetzt um das Thema Erbschaft und Wohnen. Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video sprechen wir über die Ungleichheit in unserem Land. Und zwar nehmen wir zum Anlass die ZDF-Sendung Armes, reiches Deutschland, wie ungerecht ist unser Land. Part 1 verlinke ich euch. In Part 1 wurde längst gesprochen über die Vermögensungleichheit zum Beispiel und über das Bildungssystem. Mit dabei sind die Ampelspitzen Glasklingbeil, Ricarda Lang und Finanzminister Christian Lindner. Und aus der Opposition ist dabei Janine Wissler von den Linken, Tino Chrupalla von der AfD, Alexander Dobrindt von der CSU und der CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer. Der hat auch in Folge 1, nochmal ein kleiner Spoiler, einen richtigen Bock geschossen. Der hat nämlich gesagt, die Vermögensverteilung anhand von Kuchenstücken darzustellen, das wäre ja ein törichtes, ein verzerrendes Bild. Wobei das einfach die Realität ist. Den obersten 10% gehören nun mal 6 von 10 Kuchenstücken. Ja? Ist unangenehm, ja? Kann ich verstehen. Aber so ist nun mal die Realität. Jetzt geht es ums Thema Erbschaften. Man kann also davon ausgehen, dass es für Kretschmer nicht gerade angenehmer wird, wie er sich schlägt, was dazu gefordert wird und was Christian Lindner so als Gegenargument parat hat. Schauen wir uns mal an.
In Deutschland werden geschätzt jedes Jahr etwa 400 Milliarden Euro verschenkt oder vererbt. Das wären rund 10% des gesamten Bruttoinlandsprodukts. 2/3 der Deutschen erben gar nichts. Deswegen die Frage an Sie alle in den Wohnzimmern überall in Deutschland. Wer weiß bereits, dass er oder sie nichts erben wird? Ja, das ist also beinahe die Mehrheit, auf jeden Fall die Mehrheit, würde ich sagen, also beim Erbe komplett leer ausgeht. Ist das etwas, Frau Lang, an dem man als Politiker was machen kann? Oder ist das dann einfach eine Geschichte, von der sie sagt, ja, Pech gehabt?
Ja, 50% der Deutschen haben quasi kein Nettovermögen. Die unteren 10% sind verschuldet. Die vererben also auch Schulden an ihre Nachkommen, an die künftige Generation. Und darüber wachsen die Vermögen nur sehr, sehr langsam. Wie gesagt, wenn 60% des Vermögens bei den obersten 10% liegt, dann ist das eben krass konzentriert. Noch doppelt so konzentriert wie beim Einkommen, denn die 10% Spitzenverdiener verdienen nur 1/3 des Einkommens. Ja. Die Spitzenvermögenden besitzen aber je nach Statistik 60 bis 2/3, 66% aller Vermögen.
Nein, natürlich kann man da was machen. Wir haben ja gerade zwei Dinge gesehen, die eigentlich weitervererbt werden. Das eine ist Vermögen und Erbe, das andere sind Bildungschancen. Man könnte beides miteinander verbinden. Wir haben bei der Erbschaft das Problem, dass es massive Ausnahmen gibt, teilweise gerechtfertigt, wollen auch das Unternehmen weitergeführt werden können, aber auch teilweise vom Verfassungsgericht beanstandet. Was wir machen könnten, weniger Ausnahmen bei der Erbschaftssteuer. Das Geld, was da reinkommt, geben die Länder für die Bildung aus. Das würde mehr Chancengleichheit in doppelter Hinsicht bedeuten.
Ja, wichtiger Hinweis, Erbschaftssteuereinnahmen fließen nicht dem Bund zu, genauso wie es bei Vermögenssteuereinnahmen wäre, sondern den Ländern.
Okay. Ich frage trotzdem nochmal, bevor wir zur Erbschaftssteuer kommen, das besprechen wir auf jeden Fall, Sie haben es gerade schon angesprochen, ist sicherlich ein wichtiges Thema, kommt gleich, aber ich würde gerne noch einmal ganz kurz über die reden, die gar nichts erben, weil da spielt ja die Erbschaftssteuer dann auch keine Rolle, wenn man nichts erbt. Frau Wissler, ist das so eine Art große Umverteilung, die Sie da vorhaben? Steht ja häufiger mal im linken Wahlprogramm, aber wie sicher sind Sie denn, dass Sie sowas überhaupt umsetzen können?
Ja, wo ein politischer Wille ist, da ist ja auch ein Weg. Und ich meine, leider muss man in Deutschland sagen, desto größer die Erbschaft, desto weniger Steuern zahlt man. Also es ist
wir reden
sehr,
jetzt
sehr
von
ungerecht.
Leuten, die nichts erben.
Die Menschen,
was
die
tun Sie denn für die?
Richtig wäre übrigens, je größer die Erbschaften, desto kleiner der Steuersatz. Ja, denn absolut zahlen natürlich reiche Erben dann mehr Steuern, allerdings ist dann der effektive Steuersatz, weil es viele Ausnahmen gibt, gerade bei Betriebsvermögen, sehr klein. Ja, bei Erbschaften über 20 Millionen sind das dann 2% im Schnitt, bei Erbschaften darunter 9% im Schnitt. Und dabei sind die nominalen Steuersätze gar nicht so gering. Die sind abhängig vom Verwandtschaftsgrad, ja, also feiert man an Sohn und Tochter oder Schwester oder an, weiß nicht, Onkel, Tante, Cousine, so. Davon abhängig ist, wie viel Freibeträge es zum Beispiel gibt. Und davon hängt ja auch dann die effektive Steuerlast ab. Nur eigentlich ist die Erbschaftssteuer so ausgestaltet, dass je größer das Erbe, desto höher der Steuersatz. Die Realität ist wegen dieser Ausnahmen, dass es leider eine Dummsteuer ist. Je größer das Erbe, desto kleiner der Steuersatz.
Für die Menschen, die nichts erben, ist es natürlich dringend notwendig, dass wir eine Umverteilung vornehmen. Das heißt also, dass wir hohe Erbschaften stärker besteuern und dass man die Menschen, die eben nicht das Glück haben zu erben, weil Erben ja nichts mit Leistung zu tun hat, ne? Das ist ja eigentlich Spermienlotterie, muss man sagen. Man weiß ja nicht, in welche Familie man reingeboren wird. Die Menschen, die eben nicht das Glück haben, hohe Vermögen zu erben, da muss natürlich dafür gesorgt werden, dass sie vernünftige Löhne haben, dass sie bezahlbaren Wohnraum haben, dass auch Menschen, die keinen Wohnraum erben, eben sicher auch ihren Bedarf,
dass man sich eben was aufbauen kann, ganz genau.
Von Wohnungen erfüllen können. Aber wir müssen ran an die großen Erbschaften. Und eben auch innerhalb der Erbschaftssteuer gibt es diese Ungerechtigkeiten. Wenn man 2 Wohnungen erbt, zahlt man oft mehr Steuern, als wenn man 300 erbt,
gleich,
weil man
Wissler, das verstecken kann. Hab ich grad schon
und
gesagt.
Deshalb brauchen wir eine Umverteilung. Das heißt, eine stärkere Besteuerung von Erbschaften und Vermögen um das Ding, um öffentliche Ausgaben eben so zu machen, ja, um die Menschen zu entlasten.
Das Beispiel stimmt tatsächlich, weil bei 300 Wohnungen gilt das dann als Betriebsvermögen, bei 2 Wohnungen noch nicht. Und dann gibt es eben dafür andere Regeln und deutlich größere Ausnahmen.
Umverteilung, wenn Sie das Wort hören, Herr Dobrindt, kommt Ihnen da das Grausen?
Nein, überhaupt nicht. Umverteilung ist etwas, was ganz selbstverständlich bei uns ist, ja, und auch stattfindet. Um auf den Kuchen nochmal zurückzukommen, diejenigen, die die starken Schultern haben, müssen natürlich stärkere Lasten tragen, keine Frage. Aber wir haben ja auch die Situation, dass 90% der Einkommensteuer wird von 20% der Einkommensteuerzahler bezahlt. Also das ist ja alles Umverteilung. Nur bei der Erbschaftssteuer so zu agieren, als würde man sagen, das ist leistungsloser Erwerb, das finde ich eine ganz, ganz krude Einschätzung an der Stelle.
Okay, ganz kurzer Faktencheck zu dieser Aussage davor, ja, dass die oberen 20%, 90% der Einkommensteuer zahlen. Wir haben hier vom DIW, genau, hier eine Statistikverteilung von Haushaltsbruttoeinkommen, Steuern und Sozialbeiträgen. Die ist von 2015, die müssen die mal aktualisieren. Da war es auf jeden Fall so, dass die oberen 2 Dezile 59 plus 16 Prozent der Einkommenssteuer des Solis und der Unternehmenssteuer zahlen. Heißt 75 Prozent, nicht 90 Prozent. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so weit hochgegangen ist. In der Tendenz stimmt das natürlich. Man muss aber auch berücksichtigen, dass die 45 Prozent der gesamten Einkommen verdienen. Und ja, die Einkommenssteuer, die ist progressiv. Ja, die verteilt um. Obersten 10 Prozent haben 1/3 des Einkommens, tragen aber 60 Prozent der Einkommenssteuer. Schaut man auf andere Steuern oder auf Sozialbeiträge, ist das zum Beispiel nicht so. Bei den indirekten Steuern, Mehrwertsteuer zum Beispiel, ja, da verdienen die zwar 1/3 aller Einkommen, zahlen aber nur 20 Prozent der gesamten indirekten Steuern oder auch nur 22,8% der gesamten Sozialbeiträge. Und das heißt, wenn man mal insgesamt schaut, bei Steuern und Sozialbeiträgen, ja, das ist hier der relevante Wert, dann ist unser Steuersystem gar nicht so sehr umverteilend. Denn die obersten 10% verdienen zwar 1/3 aller Einkommen, zahlen aber auch 1/3, ungefähr aufgerundet, aller Steuern und Sozialbeiträge. Ja? Einkommensteuer mehr, indirekte Steuern und Abgaben weniger. Der Klassiker, um das zu erklären, ist auch immer das hier, ja, der Steuerwahl. Bei großen Einkommen, hier rechts, ja, sieht man, dass Einkommensunternehmenssteuern einen großen Anteil ausmachen. Sozialbeiträge und hier in schwarz die Mehrwert- oder die Versicherungssteuer, indirekte Steuern weniger. Bei kleinen Einkommen, die zahlen zwar kaum Einkommenssteuer, kaum Unternehmenssteuer, dafür aber ziemlich schnell einen großen Anteil von Sozialbeiträgen und eben da haut die Mehrwertsteuer extrem rein.
Entschuldigung, also, aber diejenigen, die etwas zu vererben haben, haben da eine Leistung reingesteckt. Das ist eine Lebensleistung von Menschen, die sich ein Haus beispielsweise erarbeitet haben und geben es an die nächste Generation.
Also sprich, den Begriff Spermienlotterie.
Natürlich ist nichts, was erschaffen wurde, leistungslos. Aber die Frage ist ja, man muss ja die Perspektive einnehmen, dass derjenige, der es bekommt, nichts dafür getan hat. Ja? Das ist so, als würde man ein Einkommen beziehen, einmaligen Einkommensstrom. Ein Erbe ist eigentlich wie ein einmaliger Einkommensstrom, für den man nichts gekonnt hat, nichts geleistet hat. Ja? Die Person, die das natürlich erarbeitet hat, ja, okay, die schon, aber das ist ja nicht die relevante Perspektive. Die wird ja auch nicht besteuert, sondern es wird der besteuert oder die Person besteuert, die das erbt.
Den Frau Wissler gerade gebraucht hat, den würden Sie auf keinen Fall benutzen.
Na, erstens sowieso nicht und zweitens halte ich das wirklich für eine wirklich nicht durchdachte Idee zu behaupten, da sei die große Ungerechtigkeit in Deutschland. Es gibt eine Erbschaftssteuer, ja, die ist auch gerechtfertigt, wenn sie zielgenau ist. Das, was zurzeit allerdings stattfindet, ist, dass sie deutlich zu hoch ist. Wir müssen sie reduzieren.
Erbschaftssteuer ist zu hoch. Nur mal so, 400 Milliarden werden jedes Jahr vererbt. 8 Milliarden ist ungefähr das Aufkommen der Erbschaftssteuer. Also ein effektiver Steuersatz von 2%.
Und da hat die Ampel einen erheblichen Beitrag dazu geleistet, dass Immobilienvermögen in einem Übermaß besteuert werden, sodass sie die Eigentümer schon gar nicht mehr behalten
also
können und verkaufen
schon,
müssen.
Ich merke schon, egal was ich tue, jeder fängt sofort von der Erbschaftssteuer an zu sprechen. Das ist dann vielleicht auch wirklich das Thema, über das wir hier dringend reden müssen. Und dann bringen wir doch Thomas Marschall mit dazu. Er ist 71 Jahre alt aus Berlin-Mahlsdorf und seine Nichte Anne Schlütter, 45, aus Erkner in Brandenburg. Ich sehe jetzt im Moment gerade nicht, wo Sie sind. Ach doch, hier oben links. Guten Abend, schön, dass Sie da sind. Bei Ihnen geht es auch um das mögliche Erbe.
Diese Tonqualität und Bildqualität mit dieser diesem Zoom-Fenster macht mich wirklich fertig.
Irgendwann mal in fernerer Zukunft, und zwar das Häuschen von Herrn Marschall, das er an Sie, Frau Schlütter, gerne später mal vererben möchte. Kurze Zwischenfrage, sind Sie gerade in diesem Häuschen oder wo treffen wir Sie an?
Bei mir zu Hause, in meinem Häuschen.
In Ihrem Häuschen, okay. Es geht aber darum, dass das Häuschen in der Familie bleiben soll. Jetzt haben Sie ein Problem mit der Erbschaftssteuer, nämlich welches?
Ja, mach mal. Und zwar ist es so, dass die Berliner Grundstückspreise ja doch sehr hoch sind und ich in etwa eine Steuer zahlen müsste, wenn ich das Grundstück erben werde, von etwa 120.000 Euro, die ich definitiv nicht habe.
Weil Sie die Nichte sind und keine...
Weil ich die Nichte bin und nicht die Tochter.
Genau. Und deswegen keine so großen Freibeträge bekommen, die Sie bekämen, wenn Sie die Tochter wären zum Beispiel.
Richtig.
Genau. Was macht das mit Ihnen, Herr Marschall?
Gute Frage, ja. Man schiebt ja diese Probleme mal so lange wie möglich vor sich her. Aber wir müssen ja irgendwann mal eine Entscheidung treffen und haben natürlich versucht, uns da beraten zu lassen. Aber so richtig sind wir da noch nicht zum Schluss gekommen, wie wir es machen, ob Schenkung oder ja, gibt es einen Haufen Möglichkeiten. Aber so richtig sind wir da noch nicht zum Ende gekommen.
Auf jeden Fall hält der Fiskus in Ihrem Fall die Hand auf. Und Sie haben es gerade angesprochen, Herr Marschall, ist natürlich ganz tatsächlich auch wichtig, dass Sie es ansprechen. Das ist ja ein Thema mit zwei Seiten auf jeden Fall. Und bei jedem Erbe steht natürlich, das haben wir noch gar nicht gesagt heute Abend, auch immer der Verlust zunächst mal im Vordergrund. Aber wenn wir jetzt beim Thema Erbschaftssteuer bei Ihrem...
Schenkungen betrifft das Gleiche so und werden genau gleich behandelt quasi. Also da gibt es keinen Verlust. Ja? Aber der Fall... Der erregt wirklich 0,0 Mitleid in mir, ja, weil die haben jetzt gesagt, die Grundstückspreise sind gestiegen, deswegen 120.000 Euro Steuern, die sie da zahlen muss. Wir wissen nicht, wie viel das Haus wert ist, ja, das wäre jetzt nochmal relevant zu wissen, aber es wird ja ein X-faches davon sein und das heißt, jetzt kriegt ihr die Nichte die Möglichkeit, ein Haus zu einem Bruchteil seines eigentlichen Preises zu erhalten. Ja, sie muss 120.000 Euro Steuern zahlen. Sie kann aber einfach zur Bank gehen und sagen, hier ist das Haus, hier ist mein Einkommen. Das Haus ist die Sicherheit. Ich brauche einmal 120.000 Euro Kredit und stottert das dann ab. Sie kriegt also ein Haus im Wert von, keine Ahnung, 700.000, 800.000, wir wissen es nicht, ja, zu einem Bruchteil davon, nämlich zu 120.000. Auch damit ist sie weiterhin bevorteilt. Ja, warum dieses Mitleid? Ist ja nicht so, als bräuchte sie 120.000 Cash auf dem Konto, um sich das jetzt leisten zu können. Und mein Gott, wenn sie dieses Haus nicht behalten will, ja, dann verkauft sie dieses Haus halt eben. Ja, wo ist das Problem? Casht die 700.000, was auch immer das dann ist, ein und bezahlt davon 120.000 Euro Steuern. Ja, hat sie immer noch einen dicken Batzen Geld und kann damit eine kleinere Wohnung oder was kaufen, wenn sie das will. Dazu gibt es ja noch die Ausnahme, dass wenn das Eigentum, was übertragen wird, ich meine, 10 Jahre lang selbst genutzt wird, ja, dass dann man sogar von der Steuer befreit wird. Also das könnte sie auch nutzen. Aber immer dieses nostalgische, oh Gott, ja, jetzt ist da irgendwie der alte Mann und der hat das Haus gekauft, vielleicht auch gebaut und jetzt ist das ja so schrecklich, wenn das dann in andere Hände gerät, muss ich sagen, lässt meinen Puls irgendwie ganz weit unten.
Im konkreten Fall bleiben. Herr Lindner, Sie sind der Bundesfinanzminister.
Das Problem ist überhaupt nicht das Relevante. Ja. Das Problem ist, dass Friede Springer einem Matthias Döpfner eine Milliarde in Springer-Aktien verschenken kann. Und weil Döpfner vorher seine 260 Millionen Euro, die er an Vermögen hatte, schon vorher in Springer-Aktien investiert hat, sagt dann der Fiskus, ah ja, also der hat ja keine liquiden Mittel zur Verfügung und der kriegt ja nur Anteile von etwas, wo er sowieso schon beteiligt ist, ja, dann muss er gar keine Steuern zahlen, ja, wo er sonst eigentlich hätte 300 Millionen Euro auf diese 1-Milliarden-Schenkung hätte zahlen müssen ungefähr. Das sind Probleme, ja, aber doch nicht hier dieser Einzelfall.
Sagen Sie jetzt in diesem Fall, tja, Pech gehabt, gut für mich?
Nein, ist eigentlich gut für mich, denn die Erbschaftssteuer geht in die Länderhaushalte. Ja. Also nicht
nehmen
in den
Sie mal Ihre Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern einfach mal netterweise mit dazu.
Ja, trotzdem wäre es wichtig zu wissen, dass nicht der Bundesfinanzminister das Geld bekommt, sondern der Landesfinanzminister. Aber ich bin definitiv dafür, dass wir die Freibeträge erhöhen. Und zwar in der ganzen Breite der Erbschaftssteuer. Denn wie es Frau Schlüter gesagt hat, es sind die Immobilienpreise gestiegen. Die Freibeträge für das Erbe sind aber nicht angepasst worden über die letzten Jahre. Da es allerdings eine Ländersteuer ist, also beispielsweise der Freistaat Sachsen erhält diese Steuer, müssten die Länder den Vorschlag machen. Dann würde ich mich darum kümmern, SPD und Grüne auch davon zu überzeugen, dass das richtig ist.
Ja, das ist, finde ich, gut. Kann und sollte man machen. Habe ich auch im Geld für die Welt Newsletter mal drüber geschrieben. Erbschaftssteuer macht den Kuhhandel. Höhere Freibeträge, weniger Schlupflöcher. Warum nicht? Ja, verlinke ich euch mal. Generell gibt es beim Geld für die Welt Newsletter immer regelmäßig neue exklusive Analysen und Kommentare. Link zum Newsletter gibt es unter diesem Video. Checkt das gerne aus. Kleiner Funfact: Artikel über Christian Lindner und die Schuldenbremse gehören zu den beliebtesten Artikeln. Entsprechend viele Lindner-Bildchen gibt es hier. Deshalb, wer argumentationsfest sein will gegen Christian Lindner, der schaue da doch mal vorbei. Der Vorschlag von Christian Lindner ist erstmal gerechtfertigt. Ja? Wenn die Preise steigen, die Freibeträge aber nicht, gibt es auch mehr Steuerfälle, dann haben die Finanzbeamten mehr zu tun. Das sind die kleinen Fälle, die dann da reinfallen. Die kann man mit höheren Freibeträgen da entlasten und rausholen. Das ist nicht das Thema. Wenn man aber deutlich höhere Freibeträge, meinetwegen verdoppelt man die alle, ja, von 400 auf 800.000 und sonst noch was, wenn man dagegen, und das ist Teil des Kuhhandels, dann sagen würde, dann schaffen wir diese krassen Privilegien, diese Ausnahmen für Betriebsvermögen ab, ja, dass so ein Fall Döpfner beispielsweise nicht mehr passiert, dann hätte man was gewonnen. Ja? Dann hätte man weniger Steuerfälle, hätte man eine Konzentration auf die Megaerben und die kleinen Erben entlastet.
Das klingt jetzt so ein bisschen wie ich schiebe das erstmal in Richtung Länder ab, aber das wir haben ja einen Ländervertreter hier, Herr Kretschmer, nein, die Erbschaftssteuerreform, und das ist etwas, was dann doch immer wieder auf.
Das ist eine Ausrede. Oh Gott. Christian Lindner ausnahmsweise mal recht, ja.
Auffällt bei den Parteien, die wird im finalen Entwurf für ihr Grundsatzprogramm der CDU überhaupt nicht mehr erwähnt, plötzlich. Ist das Thema so gefährlich für einen Politiker, dass man es besser ganz weglässt?
Nein, man muss es machen. Wir sehen ja die Beispiele, wie die Unternehmen unser Land verlassen und Persönlichkeiten unser Land verlassen, weil das Gleiche passiert, wie Sie es jetzt.
Aber doch nicht wegen der Erbschaftssteuer.
Das für sich beschrieben haben. Am Ende gibt es dann den Erbfall und dann kann ich das nicht mehr behalten, sondern dann muss ich es verkaufen. Und das geht nicht. Also man muss diese Freibeträge erhöhen.
Die kann es doch mit Krediten finanzieren. Was ist das für ein Quatsch, ja? Genauso wie wenn Betriebe vererbt werden, ja, dann kann man das auch finanzieren. Ja, man hat doch eine totale Sicherheit. Ja, man hat das Haus als Sicherheit und einen Betrieb als Sicherheit. Natürlich kriegt man dann für einen Bruchteil des Wertes einen Kredit und kann das damit finanzieren und abstottern. Ja? Kann das sogar aus den Gewinnen des Betriebs, den man dann erbt, abstottern. Es gibt also auskömmliche Stundungsmöglichkeiten sogar. Also, dass Leute das Land verlassen. Was ist auch für ein Argument? Leute verlassen das Land, weil die Erbschaftssteuer zu hoch ist, ja? Oder Firmen verlassen das Land, weil die Erbschaftssteuer zu hoch ist. Bei, wie gesagt, 8 Milliarden Aufkommen, ne? Bei 400 Milliarden, die vererbt werden. Das passt vorne und hinten nicht.
Moment, das muss ich Sie ganz kurz unterbrechen, Herr Kretschmer. Sie sagen, man muss da was machen. Ja, das war ursprünglich ja auch mal der große Reformwurf, der geplant war von der CDU. Eine Flat Tax, 10% zum Beispiel. Warum steht denn davon jetzt plötzlich nichts mehr?
Es war übrigens die GroKo, die vor ein paar Jahren die Erbschaftssteuer nochmal reformiert hat und die Privilegien und Ausnahmen für Betriebsvermögen deutlich vergrößert hat.
Mehr im Programm drin.
Moment, die wollten damit aber die Steuer erhöhen.
Jetzt ist aber die Frage, warum steht denn nichts mehr im Programm drin?
Der Punkt ist doch der.
10% Flattax wäre mehr als effektiv 2%, die wir gerade haben.
Ist doch vollkommen klar, dass wir jetzt über die letzten Jahre immer wieder gesehen haben, was der Effekt ist. Und die CDU, CSU ist bei diesem Thema sehr klar. Wir wollen nicht, dass Menschen, die ein Haus gebaut haben, die sich geschunden haben, es vielleicht auch selber gebaut haben, am Ende im Erbfall das verkauft werden muss. Deswegen müssen
ja, vor allem die arme Friede Springer, ja. Oh Gott, das wäre ja wirklich schlimm gewesen, wenn, also die, die ihr Haus selbst gebaut hat, die sich geschunden hat, den Rücken krumm gemacht, ne, Backstein auf Backstein. Nein, die darf man jetzt auf gar keinen Fall damit belasten. Das ist schon sehr richtig, liebe CDU. Absurd.
Man muss diese Freibeträge hören und man muss bei dem Unternehmenthema sehen, wir sind nicht auf einer Insel, sondern wir haben einen internationalen Wettbewerb. Was nutzt es uns, wenn Menschen unser Land verlassen, weil sie in einem anderen Land niedrige Erbschaftssteuer haben? Das Ganze muss doch darum gehen, dass das Unternehmen oder dass dieses Haus oder dass das andere Vermögen, dass das weiter arbeitet. Und das funktioniert derzeit nicht. Und das ist eine Frage, wo linke Parteien.
Vor allem der Witz ist ja, die Leute können ja das Land verlassen. Der Betrieb muss ja nicht gleich mitgehen, ja. Vor allem, wenn man einen Betrieb hat, wo es irgendwie eine Fabrikhalle gibt, wo es eine Lagerhalle gibt, ja, das ist nicht mal eben alles irgendwie so verlagert, wo es Lieferanten gibt im nahen Umfeld. Das ist nicht mal eben so, ah, okay, wir ziehen mal eben um nach, weiß nicht, Singapur, weil da gibt es günstigere Steuern. Ja, so funktioniert die Realität da auch gar nicht. Und was ich wirklich immer schräg finde, ist, was kommt vor allem von CDU und FDP, diese Annahme, dass wenn an die Familie vererbt wird, dass das unternehmerisch die bessere Entscheidung ist. Also wenn ein Betrieb vererbt wird an die Familie, warum muss dann der Nachfolger besser dafür geeignet sein, als wenn man den Betrieb verkauft und dann ein neuer Eigentümer da reinkommt, ja, der einfach nur einen Business Case darin sieht, ja, nicht blutsverwandt ist oder sonst was, sondern einfach nur sieht, okay, das und das kann ich aus dem Geschäftsmodell machen. Warum ist der nicht besser? Ja, warum ist es nicht besser, wenn es auf dem freien Markt jemanden gibt, der bereit ist, dann für einen gewissen Preis zu zahlen? Ja, warum soll das die schlechtere Entscheidung sein, als es an den Sohnemann oder die Tochter zu geben? Verstehe ich nicht. Gibt es keine Argumente für mich dafür.
Wir haben das ja jetzt an ein paar Stellen.
Das Gegenteil ist der Fall, ja. Wenn das Werk kauft, ja, muss er ja selber unternehmerisch denken, aktiv sein, ja, während der Sohnemann und die Tochter vielleicht was ganz anderes gemacht und gelernt haben und das nur dann annehmen, weil irgendwie Papa oder Mama es wollen. Also in den häufigsten Fällen wird doch der Externe, der da reinkommt, besser dafür geeignet sein, der sich proaktiv dafür entscheidet, als die Familiennachfolge.
Gehört, einen Neidkampf führen, mit dem sie sich auch profilieren können. Man merkt das ja auch, wie das in der Bevölkerung zum Teil verfängt. Das ist diese vergiftete Stimmung in diesem Land. Aber CDU, CSU sind da sehr klar.
Okay, aber die
Stimmung ist vergiftet nicht, weil den obersten 10%, ja, 6 Stücke des Kuchens gehören. Und wenn sie die Kuchenstücke vererben, das nicht besteuert wird und sich daran nichts verändert, sondern es sogar noch schlimmer wird, sondern weil Menschen darüber sprechen.
Sollen es behalten können,
die Erbschaftssteuerregelungen speziell für Unternehmen, die ja speziell müssen, sondern auch Familien.
Dieser Fall ist ein klassisches Beispiel. Wir wünschen uns, dass das so hinhaut und wir sind da total an Ihrer Seite.
Alles klar. Aber ich muss trotzdem mal sagen, ich nehme Ihren Punkt.
Keiner in der Runde kriegt es hin, mal den Fall da vernünftig zu verstehen. Und warum sagt keiner, dass sie das doch finanzieren können? Ja, und dass das schon absoluter Vorteil ist. Und selbst wenn sie es verkauft, hat sie deutlich mehr Kohle, als wenn sie nichts geerbt hätte. Warum wird die da als Opfer dargestellt? Als Opfer des Steuersystems? Als würde es ihr danach schlechter gehen? Wie absurd.
Auch von ihr, nämlich die Familienunternehmen.
Auch der Moderator checkt es nicht.
Die begünstigt werden, wenn große Unternehmen vererbt werden zum Beispiel. Heißt es immer, müssen wir tun, weil sonst gehen die pleite im schlimmsten Fall.
Die haben ja explizit dieses Fallbeispiel dafür genommen. Warum versteht man das denn nicht, dekonstruiert das und fragt die Politiker speziell dazu?
Das ist nicht ganz so sicher wie der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages und auch diverse höchstrichterliche Urteile zeigen. Das können wir uns mal kurz anschauen.
Ja.
Tatsächlich werden große Vermögen weitgehend von der Erbschaftssteuer verschont. Der Gedanke dahinter: Werden Unternehmen vererbt, sollen die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Doch bereits 2012 stellt der Wissenschaftliche Beirat des Finanzministeriums fest, eine gravierende Bedrohung der Existenz von Unternehmen und Arbeitsplätzen durch die Erbschaftssteuer in der Vergangenheit wird empirisch nicht bestätigt.
Ist ja auch klar. Warum auch? Ja, wenn es verkauft wird, gehört es ja nur wem anders. Das Vermögen ist ja dann nicht weg. Ja, es wird nur umverteilt.
Auch das Bundesverfassungsgericht hat die Regelungen schon mehrfach für verfassungswidrig erklärt. Reformversuche sind bisher gescheitert. Dank weitreichender Ausnahmeregelungen werden jährlich rund 5 Milliarden Euro am Fiskus vorbeivererbt. Davon profitieren in erster Linie große Familienunternehmen.
Herr Klingbeil, ist es gerecht, dass wer 300 Wohnungen erbt, keine Erbschaftssteuer zahlen muss, aber wer eine erbt, muss Erbschaftssteuer zahlen?
Nein, das ist überhaupt nicht gerecht und das muss geändert werden. Aber wenn Sie ins Programm der SPD reingucken, dann sehen Sie sehr klar, dass wir eine Reform der Erbschaftssteuer wollen. Wo ich mir mit Christian Lindner einig bin, wir müssen die Freibeträge hochsetzen und ich will mal mit dieser Mehr aufräumen. Wenn wir von der Reform der Erbschaftssteuer reden, dann meinen wir nicht das Häuschen von der Oma, das geerbt wird. Das muss frei bleiben. Das ist völlig klar. Aber Sie haben die Zahl vorhin genannt mit den 400 Milliarden, die vererbt.
Die Nichte im Hintergrund hat mit den Händen gewedelt, so nach dem Motto, in meinem Fall sieht man doch, dass das nicht frei bleibt. Ja, und ich finde auch, dass der Fall, gut, den kann man auch freistellen, aber das ist ja auch nicht das Riesenproblem. Ja? Also nach wie vor hat sie einen krassen Vorteil dadurch.
Werden die geschenkt werden und da müssen wir ran. Und vorhin, als der junge Mann diesen Kuchen gehalten hat, hat er gesagt, das fühlt sich ungerecht an. Ich würde eigentlich gerne was davon abgeben. Und das ist doch sogar die Situation, die wir heute auch bei vielen haben, die reich sind. Die sagen, wir würden ja gerne was abgeben. Und wenn wir garantieren, dass...
Also eine Minderheit vertritt diese Position, Herr Klingbeil. Nur weil sich da ein paar bei TaxMeNow engagieren, ja, heißt das nicht, dass also die Reichen und Mächtigen alle ihre Kohle und ihre Macht loswerden wollen. Sorry, das ist sehr naiv.
Wenn wir das Geld beispielsweise 1:1 in die Bildung stecken, dann ist das ein kleiner Schritt, wenn man Millionen Erbschaften ein bisschen höher besteuert.
Herr Klingbeil.
Aber gleichzeitig können wir in die Modernisierung der Bildung endlich dann Geld stecken, was da ist.
Ja,
und das ist
ich höre nur sehr viel
deswegen
von mir nicht.
Wie wäre es jetzt schon, Geld in die Bildung zu stecken, weil es wichtig ist und nicht darauf zu warten, dass von Friede Springer ein bisschen was abfällt, bis man die Steuersätze geändert hat?
Ich höre vor den handelnden Politikern hier sehr viel, wir müssten mal. Es ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel, wir müssten mal. Und deswegen würde ich gerne eine Sache, die Sie gerade angesprochen haben. Sie haben gesagt, in Ihrem Wahlprogramm steht eine Erbschaftssteuerreform drin. Das stimmt auch tatsächlich.
Richtig.
Nur im Koalitionsvertrag steht sie plötzlich nicht mehr drin.
Meinetwegen.
Was ist denn passiert? Was ist passiert auf dem Weg vom Wahlprogramm zum Koalitionsvertrag?
Ich verrate jetzt kein Geheimnis, wenn ich sage, einer unserer beiden Koalitionspartner, und das ist nicht die Grüne Partei, war nicht damit einverstanden, dass wir an der Stelle etwas verändern.
Wie stolz Christian Lindner darauf ist.
Das ist die Frage von politischen Mehrheiten, das muss man anerkennen. Trotzdem stehe ich hier heute als SPD-Vorsitzender und sage sehr klar, diese Frage der Gerechtigkeit beziehungsweise der Ungerechtigkeit, dass große Erben heute weitergegeben werden, ohne dass sie einen großen, relevanten Teil für die Allgemeinheit leisten. Das ist etwas, was wir thematisieren und das muss geändert werden und dafür suchen wir mehr.
Dann würde ich jetzt gerne noch die... Wir haben von Ihnen schon gehört, Herr Lindner, Ihre Position zum Thema. Ich möchte aber Herrn Chrupalla noch mit reinbringen. Der hat nämlich noch gar nichts dazu gesagt heute hier. Deswegen, Herr Chrupalla, Sie wollen, also die AfD in diesem Fall, will die Erbschaftssteuer abschaffen. Das würde bedeuten, rund...
Das ist ja auch so eine irre Position von denen. Ne? Treten auf als Freund der kleinen Leute mit kleinem Geldbeutel und wollen dann die Milliarden Erbschaften steuerfrei stellen.
10 Milliarden Lücke im Etat, nicht von Christian Lindner, aber von all den Länderministerinnen und Ministern. Haben Sie mal darüber nachgedacht?
Ja, wir haben absolut nachgedacht. Auf alle Fälle hätte Herr Marschall und Frau Schlitter was davon, weil da würde ich das Problem der Erbschaftssteuer eben nicht mehr stellen. Wir reden jetzt von diesen Milliardeneinnahmen, die dann zukämen.
Das Luxusproblem.
Auch von der Umverteilung, wie die Linke das ja gerne machen will. Man muss ja eins sagen, all diese Erbschaften, die weitergegeben werden, die vererbt werden, auf diese Gelder wurden bereits x-fach Steuern bezahlt. Der Staat hat sich bereits mehrfach mit Steuern daran bedient. Und ich
Doppelbesteuerung ist mit Abstand das allerdümmste Argument, was man bei der Erbschaftssteuer bringen kann. Denn die Butter, die man im Supermarkt kauft, bezahlt man auch aus einem Geld, was schon mal besteuert wurde, ja, nämlich mit der Einkommenssteuer. Und das gilt bei so vielen Steuern, es gilt bei allen indirekten Steuern. Warum jetzt also bei der Erbschaftssteuer ein gutes Argument sein? Idiotisch.
Ich zweifle sehr stark daran, Herr Klingbeil, wenn Sie sagen, wenn wir jetzt ein paar Milliarden mehr einnehmen, geht das direkt in die Bildung. Wissen Sie, das haben wir bei so vielen anderen Steuern, die eingeführt wurde, schon erwähnt, dass es direkt weitergegeben wird in diese Projekte. Der Staat hat kein Einnahmenproblem, er hat ein riesengroßes Ausgabenproblem. Mittlerweile haben wir
Einnahmen. Ja, aber wenn Sie die Erbschaftssteuer komplett abschaffen, hat der Staat ein riesengroßes Einnahmenproblem.
Wir sparen 50 Milliarden beim Klima- und Transformationsfonds ein, Aha. die wir nicht mehr ausgeben wollten. Also wir haben auch
weil die ja keinen Klimaschutz wollen. Danke. Gerade hat noch der Expertenrat für Klimafragen die Ampel dafür kritisiert, ja, dass wegen der Kürzungen im Klima- und Transformationsfonds rund 40 Milliarden, 5 Milliarden davon im Jahr 24 effektiv, die Klimaziele verfehlt werden. Dass das Umweltbundesamt mit alten Zahlen gerechnet hat, mit den alten Fördermitteln im Klima- und Transformationsfonds, zum Beispiel noch mit einem Umweltbonus, also E-Auto-Prämie, mit Fördermitteln für Ladeinfrastruktur, die deutlich größer waren, mit dem Speed-Bonus für den Heizungstausch, alles gestrichen wurden nach dem Urteil des Verfassungsgerichtes. So, und deswegen werden die Klimaziele verfehlt. Juckt die AfD natürlich nicht, weil sie nicht für Klimaschutz ist.
Finanzierungsbeispiele, Herr Sievers, das ist alles kein Problem. Also von daher könnten wir dort wesentlich viel sparen und ich halte das ein Stück weit.
Und nochmal auch das Argument, ja, wenn ihr vorher Landes- und Bundesebene geklärt haben, hier sagt Chrupalla, dass die Länder 10 Milliarden weniger haben, ist kein Problem, weil wir auf Bundesebene 50 Milliarden weniger ausgeben. Aber das sind Länderausgaben, die da relevant wären.
Auch wirklich für eine Debatte, die auch spaltet. Wenn man hier wirklich diese Spalterdebatte macht, ja.
AfD beschwert sich über Spalterdebatten, ne? Auch bodenlos.
Also Erben müssen unbedingt alle versteuert werden. Und was machen die, die nichts erben? Wie soll das funktionieren? Wollen wir denen jetzt pauschal was auszahlen, nur weil man nicht geerbt hat? Also ich finde, das ist eine Gerechtigkeitsdebatte, die man nicht eröffnen sollte, weil das spaltet die Gesellschaft.
Okay. Denen kann man höhere Löhne ermöglichen, zum Beispiel Tarifsteuergesetz.
Da sind wir wieder beim Thema, dass nämlich alles heute Abend mit allem zusammenhängt, höhere Löhne.
Ich würde aber gerne einen Punkt zur Aufklärung beitragen, weil an der Stelle Frau Schlüter hat gesagt, sie muss 120.000 Euro bezahlen. Und jetzt müssen wir uns, es hört sich so an, als ob sich alle einig sind darüber, dass das zu viel ist. Ich bin der Überzeugung, das ist ein großer Fehler im System. Dieser Betrag kommt aber zustande, weil die Ampel zum 01.01.2023 die Erbschaftssteuer auf Immobilien erhöht hat, ohne die Freibeträge zu erhöhen. Und deswegen lassen Sie uns lassen Sie uns doch.
Christian Lindner hat recht.
Gemeinsam schlichtweg dieses Problem lösen.
Ich löse bin
dafür,
das Problem
dass dieser Fall steuerfrei vererbt werden kann. Lassen Sie uns ein Gesetz machen, das genau diese Fälle zukünftig, wenn sie stattfinden, dann einfach, wenn Sie das Haus behält, im Eigentum 10 Jahre, muss Sie keine Erbschaftssteuer bezahlen.
Ich löse es gerne auf. Wie gesagt, dem Bund entgeht kein Euro. Insofern habe ich auch keine Steuern erhöht. Das, was Alexander Dobrindt anspricht,
das Jahressteuergesetz
ist, dass der
CSU-Innenminister
Horst Seehofer seinerzeit das Bewertungsgesetz für Immobilien verändert hat.
Ja, deshalb, ich sage Sie haben es doch 2023 gemacht.
Also das ist wirklich jetzt bodenlos, ja. Also Christian Lindner hat vollkommen recht. Horst Seehofer hat das Bewertungsgesetz geändert, wonach Immobilien nochmal neu bewertet werden mussten für die Grundsteuer und das natürlich, wenn die dann höher bewertet sind, zu ihrem Marktwert bewertet sind, ja nicht überbewertet, sondern die waren vorher zu gering bewertet, dass dann auch, ja, absolut gesehen die Erbschaftssteuerlast darauf steigt. Aber nur, weil man den fairen Wert, den richtigen Wert, den Marktwert der Häuser jetzt eher ermittelt als vorher, ja. Aber es ist absurd, das eine Erbschaftssteuererhöhung zu nennen. Es wurde kein Steuersatz erhöht, es wurde sonst nichts erhöht, sondern nur die Immobilien genauer bewertet.
Öffentlich-rechtlicher Qualitätsjournalismus, da muss man doch Zusammenhänge darstellen, sonst haben die Zuschauerinnen und Zuschauer
dann ein falsches Bild. Sagen Sie, warum Sie die Freibeträge
bitte
nicht
Alexander
erhöht
Dobrindt, unterbricht mich doch nicht bei jedem.
Ihr
du kannst sofort nochmal antworten.
Erhöhen.
Also, wir erhöhen gerne die Freibeträge. Die Länder müssen zustimmen, denn den Ländern entgeht Geld. Der Freistaat Bayern hat weniger Geld.
Machen Sie bitte den
Ich
Vorschlag.
Mache die Initiative gerne, aber das Bewertungsgesetz, das zu der Belastung bei Frau Schlüter geführt hat, das hat seinerzeit Horst Seehofer geändert.
Okay, dann Sie haben wir
das Bewertungsgesetz hat halt zur Folge, dass Immobilien jetzt in den letzten Jahren neu bewertet wurden. So haben auch viele, die vielleicht ein Eigentum haben, mussten da ordentlich was an Papierkrams ausfüllen. Das hat sich auch alles verzögert. War viel Debatte drumherum. Aber es führt alles nur dazu, dass Immobilien sachgerechter bewertet wurden und damit halt höher, weil sie im Markt einen höheren Marktwert nun mal haben, ja, und Grundstücke. Und das ist ja keine Steuererhöhung per se. Ja, das ist jetzt so, als würden wir vielleicht herausfinden, dass irgendwie da die Erben alle noch, keine Ahnung, was an Picassos noch in der Garage stehen haben und die jetzt auch mit in die Vermögensermittlung mit reinziehen. Ja, und dann werden die halt als Erbschaftsvermögen auch besteuert. Dann ist der Steuersatz nicht höher, aber natürlich, dass es hinten rauskommt, an Euro und Cent an Erbschaft höher. Mann.
Nochmal eine Frage jetzt auf jeden Fall.
Dass ich mal bei Christian Lindner auf der Seite stehe, ja, sollte man sich mal abspeichern. Fürs Protokoll. Nicht, noch nicht häufig passiert.
An Frau Schlüter, sind Sie erschlagen oder haben Sie den Eindruck, das Problem löst sich?
Das Problem. Ich mache mich wahnsinnig, dass Sie das Problem nennen.
Frage, wozu der Daumen jetzt ist.
Frau Schlüter, vielleicht müssen Sie Ihr.
Ja, noch gestummt, ja. Zoom und Internet ist für uns alle Neuland.
Ja, Ton einschalten, genau, einmal noch klicken. Jetzt ja, haben wir das Problem, kennen wir ja alle.
Ihren Ton einschalten.
Genüge seit ein paar Jahren. Jetzt hören wir Sie aber. Frau Schlüter, haben Sie das Gefühl, da ist was in Bewegung?
Naja, also es ist ja mal, Politiker diskutieren ja gerne und viel. Ich möchte einfach noch mal ans Herz legen, das Grundstück, das ist wirklich viele Jahrzehnte schon in Familie.
100 Jahre.
Ja, und das ist einfach was auch in Familie bleiben soll. Und eigentlich.
Warum eigentlich? Ja, warum? Ist ja toll für euch, dass ihr das 100 Jahre gehabt habt. Warum solltet ihr das noch 100 weitere Jahre haben?
Ich sehe mich schon, dass ich da mein Alter verbringen möchte, aber ich
kann. Ja, wenn du da jetzt einziehst, ist es steuerfrei.
Kann es halt nicht mit 120.000 Euro, die ich einfach abgeben muss.
Okay.
Wäre sehr, sehr schade. Würd's schön finden, wenn da was passiert, aber. Das ist halt eine Diskussion, mal sehen.
Also dann stellt sich die Frage, ja, wie ist ihre Einkommen, da wurde jetzt auch nichts zu gesagt, wie ihre Einkommenssituation ist, dass die Bank ihr, obwohl sie so eine Sicherheit hat, diesen Kredit nicht gibt. Ja, jetzt kann man mal schätzen, wie alt sie ist, irgendwie Anfang 40, Mitte 40 oder was, hätte also noch 20, 25 Jahre, das abzubezahlen. Oder, wie gesagt, kann halt jetzt sofort da einziehen, ja, wenn ihr das doch so wichtig ist, da im Alter zu wohnen oder andere Lösungen finden, wie zum Beispiel, nun ja, es verkaufen und eine kleinere Wohnung für sich nehmen, ja, von dem Geld, was für sie dann nochmal geschenktes, leistungsloses Geld ist.
Das ist eine Diskussion, mal sehen, dass das Bedrückende, wenn man so will, ist, dass viele von diesen Problemen, über die wir hier
vor allem, Christian Lindner hat es gerade nochmal erwähnt, natürlich würde der höhere Freibetrag genau ihr helfen. Ja.
Heute Abend reden, die brennen uns ja auf den Nägeln, das merken wir, haben wir auch gerade bei Ihnen wieder gemerkt. Ganz aktuell brennen sie auf den Nägeln, aber eben erst nicht seit heute. Und deswegen gehen wir jetzt mal rüber zu den Nachrichten. Hanna Zimmermann hat die Schlagzeilen. Hanna, ich freue mich, dass du da bist.
Ich habe da ein bisschen was vorbereitet.
Guten Abend.
Guten Abend.
Und es sind allerdings die Schlagzeilen ausnahmsweise nicht alle von heute, sondern sie können auch zum Teil schon sehr, sehr alt sein. Und wir möchten Sie alle bitten, zu schätzen, aus welchem Jahr jeweils die nun folgenden Schlagzeilen sind. Sehr gut. Oder? Das ist ungefähr die Idee hinter heute oder gestern. Sind Sie alle bereit? Ja, genau, auf den Zettel schreiben. Haben Sie Stift? Ja, ne? Alles
ja,
gut.
Okay,
prima. Dann würde ich sagen, Hanna, bitte.
Weil sie keine Wohnung finden können, sind in Hamburg mindestens 3.000 junge Menschen obdachlos. Das schätzt der Landesjugendring in der Hansestadt, der dieses Problem jetzt in Zusammenarbeit mit der Stadt und den Wohnungsbaugesellschaften angehen will.
Ja, das Wohnungsproblem. Auch ein leidiges. Wie lange schon? Was würden Sie sagen? Von wann kommt diese Nachricht? Ja, da wird kurz überlegt. Und jetzt, Sie dürfen es auch schon zeigen, in dieses kleine Teilchen da reinstellen. Da kann ich sehr gut sehen. Lars Klingbeil sagt seit 2014. Christian Lindner greift weit zurück. Das Wohnungsproblem 87. 2012, 1980. 95 sagt Frau Wissler, 2000 Herr Chrupalla, 2010 der Herr Dobrindt. Dann bin ich jetzt mal sehr, sehr gespannt auf die Auflösung.
Weil sie keine Wohnung finden können, sind in Hamburg mindestens 3000 junge Menschen obdachlos. Das schätzt der Landesjugendring in der Hansestadt, der dieses Problem jetzt in Zusammenarbeit mit der Stadt und den Wohnungsbaugesellschaften angehen will.
Also, die Nachricht von 1989, wenn ich das jetzt richtig überschlage, ist Christian Lindner tatsächlich am nächsten dran. Es ist tatsächlich ein Problem, das schon Jahrzehnte zurückgeht. Hanna, die nächste Nachricht.
Noch immer entscheidet die soziale Herkunft über den Bildungserfolg bei Kindern und Jugendlichen. Das zeigen mehrere Studien.
Ja, das Thema Bildung haben wir auch schon besprochen hier bei uns in der Sendung. Von wann könnte diese Nachricht sein? Was meinen Sie? Christian Lindner hat sich entschieden. Oh, Lars Klingbeil auch. Ganz aktuell von heute. Aus diesem Jahr sozusagen. 2024. 2001, sagt Frau Lang. Also schon deutlich länger her. 2020, Herr Kretschmer. Frau Wissler ist noch am Schreiben. 2005, also auch schon länger. 1990, Tino Chrupalla geht ganz weit zurück. Und 2020 bei Alexander Dobrindt. Dann schauen wir doch mal auf die tatsächliche Nachrichtensendung.
Noch immer entscheidet die soziale Herkunft über den Bildungserfolg bei Kindern und Jugendlichen.
Tja, sehr clever.
Jugendlichen das zeigen.
Wieder Punkt für Grischi.
Ja, 2024 war tatsächlich richtig. Eine ganz aktuelle Nachricht aus diesem Jahr und trotzdem eine, die, sagt ja das Wort schon, noch immer auch wieder zurückguckt in die Vergangenheit. Hanna, hast du noch eine?
Ich habe noch eine.
Okay, sehr gut.
Mit Überraschung. In Berlin treffen sich in diesen Minuten SPD-Gewerkschaften und Sozialverbände zum Rentengipfel. Die Gewerkschaften lehnen das Rentenkonzept der Bundesregierung ab.
Der Rentengipfel. Könnte beinahe von heute sein. Aber nur beinahe. Vielleicht ist es auch schon sehr, sehr alt. 2009.
Ja, ich würde auch sagen Anfang der 2000er.
7, Entschuldigung. 1999, noch weiter zurück. 2000, okay, so ungefähr. 2000, da liegen sie alle. 2000. Frau Wissler, ist das Ihre aktuelle Karte?
Ja, ist meine aktuelle.
2005. 1990, auch weit zurück. 2023, mal sehen. Ich bin gespannt, von wann es tatsächlich ist.
In Berlin treffen sich in diesen Minuten SPD, Gewerkschaften und Sozialverbände.
Christian Sievers himself.
Zum Rentengipfel. Die Gewerkschaften lehnen das Rentenkonzept der Bundesregierung ab.
Ja, 1999 tatsächlich, komisch, wer damals moderieren durfte. Also in der Tat schon sehr lange aktuell und immer wieder aktuell. Jetzt schmunzeln wir hier alle so ein bisschen bei dem Thema. Aber ist es nicht eigentlich im Grunde genommen, ja, wie soll man sagen, geradezu beschämend, dass wir seit Jahrzehnten nicht weiterkommen? Ist es so in der Politik, Frau Lang, manchmal, dass man sagt, es gibt halt Themen, da kommen wir nicht voran?
Nein, also es wäre ja absurd, sich auf diesem Zustand auszuruhen und zu sagen, ja, ist halt so. Ich meine, wir haben gerade gesehen, wie ungerecht das ist. Und alles davon trifft ja Menschen. Wenn ich keine Miete mehr bezahlen kann, wenn ich nicht um die Runden komme, das sind alles Menschen, die davon betroffen sind. Ich glaube, wir haben in der Sozialpolitik in den letzten Jahren oft das Problem, dass wir hinter der Entwicklung zurückhängen. Ich will ein Beispiel nehmen. Wir haben in der Regierung den Mindestlohn auf 12 Euro erhöht. Das war richtig, das war ein notwendiger Schritt. Aber mittlerweile ist das komplett von der Inflation wieder aufgefressen. Und es reicht einfach nicht. Das heißt, man kann sich nicht darauf ausruhen, wir haben schon mal was gemacht, sondern muss jetzt auch mehr machen.
Macht man sich, Herr Kretschmer, bei manchen Themen auch einfach gar keine Illusionen mehr, die überhaupt lösen zu können? Und ich meine das jetzt ganz persönlich gefragt, nicht mehr mit Blick auf ein Parteiprogramm, sondern Sie als Mensch, haben Sie manchmal den Eindruck, ach, das schaffe ich nicht mehr?
Ist das denn richtig, was Sie jetzt gerade sagen, dass wir im Bereich der Bildung oder im Bereich der Rente
nicht vorangekommen sind? Naja, wir haben jetzt gerade Schlagzeilen gehört, die teilweise drei Jahrzehnte.
Ja, das hat sich sogar verschlechtert. Ja? Also nicht nur nicht vorangekommen, das Rentenniveau ist schlechter, als es mal war.
Und dasselbe Problem tangieren, was wir heute aktuell auch besprechen.
Mütterrente gesprochen. Wir haben die Grundsicherung eingeführt. Wir haben so viele Dinge gemacht. Stimmt das wirklich? Haben wir wirklich in Hamburg jetzt 3000 junge Menschen, die auf der Straße leben? Und ja. Sag mal, und ich habe 15 Jahre lang Bildungspolitik gemacht. Wenn wir uns anschauen, was wir in dem Bereich
Er hat Bildungspolitik gemacht. Da kann man nur sagen, Mitleid an alle Schüler.
Alles gemacht haben. Wir sind nicht an einem Ende. Und es wird auch nie ein Ende geben. Aber zu erzählen, dass hier in diesem Bereich nichts passiert wäre in den vergangenen Jahrzehnten, ist doch wirklich unredlich.
Wir haben ja nicht gesagt, dass nichts passiert. Ich gucke mal auf die Wand, da sehen wir sehr viele erboste Reaktionen über das, was Sie gerade gesagt haben.
Es reicht nicht, es ist nie zu Ende, weil es immer weitergeht. Und wir haben jetzt gerade beim Thema Rente auch wieder neue Herausforderungen. Aber es wäre so zu tun, als würden wir im Bereich der Bildungspolitik auch nach PISA, wissen Sie, das Land, was am meisten belächelt worden ist, ist Bremen gewesen. Was Bremen nach dem PISA-Schock investiert hat. Und jetzt geht man so hin und sagt, war alles nichts. Die haben Großartiges geleistet, auch in diesem Senat, in schwierigen Situationen. Und wenn man jetzt dranbleibt, dann wird es auch noch besser werden. Ich finde, man
Warum brüstet er sich jetzt mit Bremen?
Sollte die positiven Dinge, die aber Mut machen, in den Mittelpunkt stellen, um daraus etwas zu
Herr Linder, ich glaube nicht, dass Sie jetzt hier schlichten. Wir müssen einfach so ein weiteres Thema anbringen, das total wichtig an dem Thema ist. Ich hatte eigentlich eine ganz persönliche Einschätzung erwartet
zu diesem Thema. Trotzdem ist doch
ein Punkt gehört. Wir haben auf die Reaktionen der Wand gehört.
Wir haben doch seit 2015
lassen Sie uns doch bitte ein
Millionen Menschen, die nach Deutschland eingewandert sind. Durch die Millionen Einwanderung haben wir natürlich am Wohnungsmarkt eine Situation. Ja. Natürlich neue Herausforderungen in der
aber
Bildung.
Es gibt trotzdem immer wieder alte Themen,
die natürlich nicht dass die Probleme lange vorher existiert haben.
Jetzt natürlich auf die Menschen schieben, die zugewandert sind, ja, oder geflohen sind. Billiger Move, ganz, ganz billiger Move. Ja. Wir haben, nochmal jetzt zum Beispiel beim Thema Wohnen, von 1990 3 Millionen Sozialwohnungen auf 1 Million. Ja? Das hat nichts mit den Menschen zu tun, die hier zugewandert sind. Ja? Das ist Politikversagen. Das Bildungssystem, dass wir heute zu wenig Lehrer haben, dass die Schulen marode sind, ja? Dass die Turnhallen immer noch alte, stinkende Matten haben, auf denen die Schüler turnen müssen, ist einfach Politikversagen. Hat nichts mit Menschen zu tun, die aus anderen Ländern kommen.
Das ist neu, aber noch immer noch ein Problem darstellen. Dann kommen wir noch zu einem weiteren Problem. Aber das Schöne ist, es wird auf jeden Fall diskutiert über diese Probleme und über diese Themen. Und das tun wir jetzt auch beim nächsten Thema. Das ist nämlich das Thema Wohnen. Und dabei zeigt sich, wie bei vielen anderen Themen und wie wir hier auch in der Diskussion heute Abend hier merken, es geht ans Eingemachte. Und man sollte, das ist auch etwas, was sich daran zeigt, nichts versprechen, dass man nicht unbedingt halten kann. Die Versprechungen der Bundesregierung, was neue Wohnungen angeht und auch neue Sozialwohnungen, werden auf jeden Fall deutlich verfehlt. Sprich, das Problem, dass es immer schwieriger wird, eine Wohnung zu finden und eine bezahlbare dazu, wird immer drängender. Und wer mal unter Zeitdruck und vielleicht mit einem Kündigungsschreiben in der Hand auf Wohnungssuche war, der weiß, drängend ist gar kein Ausdruck.
Uns geht es gerade nicht so gut, weil wir eine Kündigung wegen Eigenbedarf haben.
Und Familien wie wir haben es richtig schwer, was Geeignetes zu finden.
Die vierköpfige Familie von der Rob lebt seit 4 Jahren in einer Dreizimmerwohnung in Freiburg. 100 Quadratmeter, sogar mit Garten. Wohnglück für 1.000 Euro warm.
Nach Ostern hat es an der Tür geklingelt und dann stand da der Gerichtsvollzieher. Und hat uns gesagt, ja, er hat schlechte Nachrichten und dass die Kündigung auf Eigenbedarf ist. Und ich war total geschockt und habe dann in dem Moment wirklich den Boden unter den Füßen verloren.
Bis Ende September muss die Familie nun ein neues Zuhause finden. Aktuell leben die vier von einem Einkommen. Nicht die besten Voraussetzungen, wenn man sich auf dem umkämpften Wohnungsmarkt bewirbt.
Ja, und jetzt habe ich gehört, dass bei uns in der Nachbarschaft da wurde ein Neubau gebaut mit 6 Wohnungen und das soll die Miete 3.000 Euro betragen und schräg gegenüber von uns ist ein Haus frei. Da ist die Miete bei 5.000 Euro, also das können wir uns hin und vorne nicht leisten.
Ja, aber das ist jetzt ja wirklich ein schräger Vergleich. Also die Wohnung, die sie da jetzt haben, die würde ja dann nicht für 3.000 oder 5.000 Euro da weggehen, ja. Und wenn sie einfach eine andere x-beliebige Wohnung nimmt, scheinbar ja irgendeine, die größer als hohe Standards hat, ja, auf kaufkräftige Mieter zielt, als wäre 5.000 Euro eine normale Miete. Ja, das ist eine absolute Luxusmiete in Deutschland. Ja, auch 3.000 Euro. Also der Vergleich ist nun wirklich jetzt bei den Haaren herbeigezogen, auch wenn ich das Schicksal dieser Familie jetzt traurig finde und blöd finde und dass das natürlich für die eine Kacksituation ist. Ja, völlig klar.
Aktuell fehlen etwa 800.000 Wohnungen in Deutschland. Die Bundesregierung will mit dem Neubau von
der relevante Vergleich wäre jetzt gewesen, aber es gibt nur eine, die kostet jetzt 1,3 oder 1,4, ja. Und diese 300 oder 400 Euro netto, die dann fehlen, machen XYZ in der sonstigen Alltagsgestaltung, ja. Oder für die Kinder gibt es dann weniger oder was man sich nicht mehr leisten kann. Das ist relevant, aber doch nicht von 1.000 Euro Miete zu 5.000 Euro Miete.
Jährlich 400.000.
Wer kann auch vom ZDF, ja, wer glaubt dann da vorher in der Redaktion, das ist jetzt ein toller Einspieler.
Wohnungen gegensteuern. Vergangenes Jahr wurden aber nur rund 270.000 fertiggestellt.
Und davon sollten 100.000 Sozialwohnungen sein, wurden aber nur 27.000.
In Brandenburg.
73% Zielverfehlung. Na, damit, wenn man seine Klassenarbeiten während der Schule so geschrieben hätte, hätte man es nicht weit geschafft.
Brandenburg und Hessen besitzt Immobilienunternehmer Ronny Voland 50 Wohnungen.
Ich vermiete Wohnraum hier in Deutschland. Ich würde gern mehr machen, dem steht aber die Bürokratie im Augenblick stark im Weg.
Bei diesem Neubau hätte er gerne 2 Wohnungen mehr gebaut. Aber das ging nicht. Denn die Parkplatzverordnung fordert 2 Stellplätze pro Wohnung. Mieter hätte er aber auch ohne diese Stellplätze problemlos gefunden.
Wir haben innerhalb von wenigen Stunden haben wir knapp 100 Bewerbungen gehabt für eine Wohnung. Und das ist einfach absurd. Um das zu ändern, brauchen wir einfach mehr Wohnraum. Mehr Wohnraum führt langfristig zu sinkenden Mieten.
Ein Problem, 2 Perspektiven. Was muss sich ändern?
Ich wünsche.
Für ihn ist das ja betriebswirtschaftlich sogar von Vorteil, sollte man auch nochmal dazu sagen.
Ich wünsche mir als Immobilienunternehmer, dass wir mehr Freiheit bekommen, wo wir mit dem Bau neuer Wohnungen zu guten, zu vernünftigen Preisen Geld verdienen können.
Wir wünschen uns, dass Familien wie wir auf dem Wohnungsmarkt in Zukunft auch gute Chancen haben.
So, und Regina und Mika von der Robb aus Freiburg im Breisgau sind jetzt bei uns und winken schön aus dem in Orange gehaltenen Wohnzimmer. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Ist das jetzt, das ist nämlich an immer noch Ihre alte Wohnung, aus der Sie raus müssen, richtig?
Ja, genau.
Und wie läuft denn die Wohnungssuche aktuell?
Also eigentlich läuft sie gar nicht. Wir haben kein einziges Angebot. Wir haben 3 Anzeigen gemacht und 3 abgedruckte Anzeigen und im Viertel noch aufgehängt und Leute gestreut auch noch und wir haben kein einziges Angebot bekommen.
Also es gibt
aber auch Selbstbewerbungen geschickt?
Einfach überhaupt keinen Lichtblick aktuell. Herr Klingbeil, war das ein Fehler, überhaupt mal neue Wohnungen zu versprechen als Regierung?
Nein, das war richtig, dass wir uns das Ziel gesetzt haben, 400.000 Wohnungen pro Jahr zu bauen. Ehrlicherweise, mittlerweile müssen wir analysieren, wir brauchen sogar noch mehr als diese 400.000. Aber ich will hier einmal sagen, es ist ja etwas passiert, seit wir angefangen haben mit der Regierung. Der Krieg ist ausgebrochen. Das hat vieles erschwert, auch auf dem Wohnungsbaumarkt. Aber wir können jetzt handeln. Wir sind gerade dabei. Wir haben vieles vereinfacht in den letzten Jahren. Wir hoffen jetzt, dass die Bauzinsen runtergehen. Wir sind dabei, um zum Beispiel auch Standards zu senken, Genehmigungen zu beschleunigen. Das bleibt eines der wichtigsten sozialen Anliegen in diesem Land, dass wir bauen, bauen, bauen. Wir brauchen die Wohnung. Und am Ende ist das gerade auch im Beitrag gesagt worden, das ist der Beitrag dazu, dass wir bezahlbaren Wohnraum kriegen. Und wissen Sie, ich kriege das ja hier auch in Berlin mit, dass Leute 50-60% ihres Haushaltseinkommens für Wohnungen dann aufwenden. Und das Ziel von Politik muss doch sein, dass maximal 30% des Haushaltseinkommens nachher für Mieten bezahlt werden und das Wohnraum bezahlbar bleibt. Und dafür müssen wir die Politik machen. Und deswegen ist es richtig, dass die Regierung sich zum Ziel gesetzt hat, viel mehr zu bauen, als es heute der Fall ist.
Wir hatten vorhin die Rentnerin, sie ist immer noch bei uns, Frau Seifried, die Hälfte ihrer Rente für Wohnungen ausgibt. Jetzt sind die beiden in Freiburg, ist natürlich nicht damit geholfen, wenn Sie sagen, bauen, bauen, bauen. Deshalb die Frage an Herrn Lindner. Sie haben die Mietpreisbremse erst nicht gewollt als FDP und sie dann doch mit beschlossen. Sind Sie überzeugt, bekehrt sozusagen?
Das ist ein Kompromiss. Die Länder entscheiden ja darüber, ob sie das Instrument nutzen. Aber im Kern können wir mit der Mietpreisbremse das Problem nicht lösen. Das Problem ist, dass heute vielfach das Bauen so teuer geworden ist, dass selbst gemeinnützige Immobilienentwickler nicht zu einem günstigen Quadratmeterpreis bauen können. Und deshalb hat Lars Klingbeil schon angesprochen, was der Weg ist, den wir aber noch entschlossener gehen müssen. Wir haben Klimastandards, wir haben Lärm.
Trotzdem wurde die Mietpreisbremse ja verlängert. Schön wäre natürlich, wenn sie noch nachgeschärft worden wäre, denn es wird natürlich auch viel Schindluder damit getrieben, ja, und der Markt ausgenutzt, um zu deutlich höher, größeren Margen Wohnungen zu vermieten.
Raumschutzstandards. Ja. Wir haben Fragen der Barrierefreiheit, die Parkplätze, die angeboten werden. Das muss ja alles von den Mieterinnen und Mietern bezahlt werden. Und deshalb ist die Frage, ob wir unsere Standards nicht noch weiter auf ein vertretbares Maß reduzieren, damit es möglich ist, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Und was wir.
Man könnte auch die Margen reduzieren, ja, oder man könnte eben auch also bezahlbaren Wohnraum eben aus öffentlicher Hand finanzieren, ja. Dann kann Vonovia und Co. ja, oder andere Private können immer noch dann das höherpreisige machen. Ja, und anbieten. Nur insgesamt für genug bezahlbaren Wohnraum hat dann eben der Staat, die Kommune, bei Oma gesorgt. Besonders bittere Zahl. Der Bund hat ja eine Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die selber Geld hat, um Wohnungen zu bauen. Und es sollte mal eine Wohnungsbauoffensive gestartet werden. Ich glaube, bis Ende 2022 ist die Zahl, waren es 200 Wohnungen oder so. Also lächerlich wenig.
Noch zusätzlich getan haben für Herrn Volland. Wir haben jetzt gerade die Abschreibungen für diejenigen, die investieren wollen, deutlich angehoben. Es gibt also eine Sonderabschreibung für die Investition in Wohnimmobilien. Und davon versprechen wir uns, dass wir jetzt in einen Aufholprozess kommen. Aber die Voraussetzung ist schnelles Planungs- und Genehmigungsverfahren und geringere Standards.
Habe ich verstanden, Herr Kropala, das ist ungefähr auch.
Gerade beim Klima sind geringere Standards natürlich nicht so dolle. Ne?
Das, was Ihnen so ein bisschen vorschwebt, wenn ich das richtig verstanden habe, die AfD sagt, das Gebäudeenergiegesetz soll ausgesetzt werden, die CO2-Bepreisung auch, die EEG-Umlage, alles weg und die Standards zum Beispiel beim Brandschutz sollen massiv gesenkt werden. Also sind Sie da mit der FDP auf demselben Level am Ende?
Sie haben ja GEG richtigerweise gesagt. Und wenn Herr Lindner jetzt sagt, die Standards müssen etwas gesenkt werden, also etwas, Sie erhöhen sie ja mit dieser Regierung, gerade durch die grünen Koalitionspartner, ja Jahr für Jahr. Sie haben es richtig gesagt, Bauen ist unbezahlbar geworden. Mittlerweile 42% sind die Baupreise innerhalb der letzten 2 Jahre gestiegen. Also eigentlich kaum noch finanzierbar. Vor allen Dingen baut ja nicht der Staat. Es wird ja so getan, als wenn der Staat Häuser baut. Es müssen im Endeffekt Privatunternehmen bauen und auch Wohnungsbaugesellschaften, Genossenschaften. Die haben aber mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen, indem sie zum Beispiel ihre Wüsten Heizungsumbaupläne umsetzen müssen, die Grünen ja umsetzen wollten und müssen. Also der ganze Wärmepumpenzwang, der natürlich auch für die Vermieter riesige Kosten bedeutet. Also ich sehe hier wirklich die nächsten Jahre schwarz. Noch dazu gibt es selbst in der
Wärmepumpenzwang, der Kosten bedeutet, ja, ist natürlich nur insofern richtig, als dass man höhere CO2-Preise, die dann die Ölheizung und die Gasheizung teurer machen, außen vor lässt.
Baubranche ja kaum Personal. Wer soll denn diese vielen Wohnungen bauen? Sie werden nicht mal die 200.000 erreichen.
Okay.
Also hier braucht es Senkung vor allen Dingen der Kosten.
Gerade wurden ja schon 270.000 gebaut.
In der Vorschrift.
Warum sollen dann 200.000 nicht zu erreichen sein?
Rapide runtergesenkt muss es werden, damit es überhaupt nicht wieder lohnt, Wohnraum zu bauen.
Sie sind gerade mehrfach angesprochen worden, unter anderem mit dem Wort Wüst, glaube ich. Sind die grünen Vorschriften, die grünen Ideen am Ende das Problem auch beim Wohnen?
Nein, also erstens gibt es und gab es nie einen Wärmepumpenzwang. Das weiß Herr Kropala auch selbst, dass er lügt. Zweitens haben wir an anderen Stellen tatsächlich auf Standards verzichtet. Das heißt, Effizienzhaus 40 haben wir jetzt verschoben, gesagt, es muss nicht kommen, damit es einfacher werden kann zu bauen. Ich glaube, wir müssen sehr schauen, dass wir Neubau und Mietenregulierung nicht gegeneinander ausspielen. Denn wir werden beides brauchen. Wir brauchen mehr Wohnungen und wir müssen mehr bauen. Dafür auch vereinfachen, gerne auch Standards anpassen, wo es Sinn macht. Und gleichzeitig können wir nicht warten, bis diese Wohnungen gebaut sind. Und das heißt, wir müssen jetzt auch an die Mieten ran. Die Mietpreisbremse darf nicht nur entfristet werden, sondern es müssen auch endlich Ausnahmen rausgenommen werden. Möbliertes Wohnen, es muss mehr Möglichkeiten für die Kommunen geben. Kommunales Vorkaufsrecht. Das heißt, wir brauchen eine Mieterschutzoffensive in Deutschland, wo man sagen kann, die Mieten gehen wieder runter.
Bringen wir unseren Immobilienunternehmer mit dazu, den wir gerade schon mal kurz hier gesehen hatten auf der Wand. Herr Volland. Da sind Sie oben links. Guten Abend auch, Herr Volland, an Sie. Wenn Sie das hier hören, Sie haben ja alles mitverfolgt, Was ist Ihre Einschätzung?
Guten Abend erstmal. Ich glaube, dass die Politik sich das manchmal sehr einfach macht. Ne? Es ist privates Geld, es sind private Investitionen, die wir tätigen. Und natürlich muss es erlaubt sein, damit auch Geld zu verdienen. Was wirklich schwierig ist, dass wir regionale Bauregelungen haben, Bauvorschriften haben und dass viel zu wenig Flächen ausgeschrieben werden für Neubauprojekte und dass es einfach im Augenblick echt teuer ist, Neubau zu machen. Ne? Wir haben, ich war letztens auf einer Veranstaltung, da sprachen die Leute von 5.000 Euro Neubaukosten pro Quadratmeter im Schnitt. Und das waren auch gemeinnützige, große Berliner Bauunternehmer, die gesagt haben, darunter wird es echt schwierig mit den aktuellen Regelungen. Und da reden wir dann über einen Mietpreis, damit sich das halbwegs rechnet. Da sind wir bei 30 Euro pro Quadratmeter. Ja. Wer soll sich das leisten können?
Also wir haben verstanden,
müssen runter von den Kosten.
Herr Vollert, wir haben verstanden, riesige Kosten schon beim Neubau, bevor es überhaupt losgeht quasi. Frau Wissler, mehr Freiheit also für die Unternehmenden, die bauen wollen in Deutschland? Ist das die Lösung?
Ich finde, es geht völlig am Problem vorbei, weil es wird ja gebaut, aber es wird zum Teil sehr am Bedarf vorbei gebaut. Nämlich es wird hochpreisiger Wohnraum gebaut. Und wir müssen doch vor allem über den Bestand an Wohnungen sprechen, weil die Wohnungen, die sich die Menschen in München oder in Frankfurt oder in Berlin nicht mehr leisten können, die sind ja nicht auf einmal weg, sondern da sind die Mieten durch die Decke gegangen. Die Angebotsmieten sind in den letzten 10 Jahren um 48% gestiegen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand hier eine Lohnerhöhung von 48% in den letzten 10 Jahren hatte. Und das ist doch das Problem, dass die Menschen sich das nicht mehr leisten können. Und deswegen hilft es doch nicht, der Vernichtung von bezahlbarem Wohnraum durch explodierende Mieten, dem immer hinterherzubauen, sondern wir müssen zuerst mal in den Bestand gehen. Ja, wir brauchen auch Neubau und da muss die öffentliche Hand bauen. Wir brauchen eine echte Mietpreisbremse, eine echten Mietendeckel, weil die Mietpreisbremse, die wir jetzt haben, die ist so löchrig. Die hat so viele Ausnahmetatbestände und wenn man sich auf den deutschen...
Das ist völlig richtig. Die Neubaupreise definieren natürlich nicht oder sind nicht schuld daran, dass die Angebotsmieten mit Bestandsimmobilien so stark steigen.
Wenn man den Wohnungsmarkt umschaut in den Großstädten, dann sieht man diese Mietpreisebremse.
Du kannst natürlich auch helfen, wenn es mehr Wohnungen gibt und deswegen die Mieten runtergehen, weil einfach das Angebot viel größer geworden ist.
Nein, aber
Herr Dobrindt, Sie haben gesagt, es soll umgenutzt werden von landwirtschaftlichen Flächen viel stärker in Richtung Bauland. Funktioniert denn sowas in Bayern?
Also erst mal sagen, die Mieten steigen doch genau deswegen, weil zu wenig Wohnungen da sind. Und jetzt ist es ja nicht so, dass man seine Ziele erreichen würde.
Das hatte ich ja gerade schon gesagt. Jetzt ist die Frage,
man muss doch mal mein
aber die Frage an Sie war,
zusätzlich muss man doch mal erklären können, wenn man 400.000 will
von und am Schluss
200.000 schafft, dann verschärft man das Problem und man löst es nicht. Deswegen sind diese Ankündigungen auch alle nicht sehr viel wert. Und jetzt muss man eines machen, erst mal dafür sorgen, dass das Gelände da ist, also das Bauland da ist. Und da wäre bei dem Vorschlag schlichtweg gemacht, lasst uns dafür sorgen, dass die Landwirtschaft, die halt nun mal in weiten Teilen Eigentümer von Land ist, dann eben steuerfrei dieses Land auch hergeben kann, wenn am Schluss darauf wohnt.
Da wird also erst, wird Land unter großen Landwirtschaftsbetrieben, wo große, schwerreiche Familien hinterstecken in sehr vielen Fällen, ne? Wird dann erst steuerfrei vererbt, damit es die ganzen Privilegien gibt. Und dann, wenn dann was davon verkauft werden soll, dann auch privilegiert, steuerfrei. Ja? Also gleich mehrfach gepampert.
Wohnbau entsteht und die Landwirtschaft sich auch daran beteiligt. Das wäre eine Maßnahme, um überhaupt erstmal ans Land zu kommen, auf dem wir bauen können. Und dann braucht es eine Bereitschaft, in der Tat die Standards zu senken. 5.000 Euro Gestehungskosten stimmt ja. Das ist zu viel, weil am Schluss die hohen Mieten dabei rauskommen müssen. In anderen Ländern in Europa ist es deutlich niedriger. Und da hat natürlich diese Ampel erheblich dazu beigetragen. Ja, die Entstehungskosten sind in den letzten 2 Jahren massiv gestiegen. Das hat was mit den Umweltauflagen an dieser Stelle zu tun. Darum lasst uns daran arbeiten, dass wir die senken.
Die Baupreise sind aber nicht nur wegen der höheren Standards gestiegen, sondern natürlich auch, ja, und allen voran und in erster Linie höhere Zinsen wegen Krieg und Preisanstiege und Baumaterialien, die teurer geworden sind, weil, nun ja, vieles eben aus und natürlich auch, weil die Baumaterialien teurer geworden sind, weil Energie teurer geworden ist, ja, und das hat jetzt erstmal nichts mit den Standards zu tun, ne? Dass auch höhere Standards natürlich höhere Kosten verursachen. Ja, aber die Frage ist ja, wie ist hier das Verhältnis? Ja? Und wofür kann die Ampel was und wofür nichts? Und ehrlicherweise für den Krieg und den Preisschock kann die Ampel selbst jetzt relativ wenig. Bin gerne dabei, die Ampel für viel zu kritisieren. Da ist es ein bisschen Quatsch.
Dann kriegen wir auch wieder mehr Wohnungen und dann sinken auch wieder die Mieten.
Was in anderen Ländern deutlich höher ist als in Deutschland, das ist die Eigentumsquote. Dort leben einfach wesentlich mehr Menschen in den eigenen vier Wänden und müssen sich um Mieten keine Sorgen mehr machen. Die Eigentumsquote sollte nach oben gehen. Das haben wir heute auch in der Diskussion hier schon gehört. Herr Kretschmer, in 16 Jahren CDU-Regierungszeit ist das allerdings auch nicht gelungen.
Sie ist gestiegen, aber der Hauptpunkt ist, es fehlen 800.000 Wohnungen, das ist gesagt worden, und Angebot und Nachfrage bestimmt den Preis. Deswegen haben wir dieses Dilemma.
Aber ich hatte jetzt
auch
der Eigentumsquote gefragt.
Lass mich gerne ein.
Also die haben wirklich einfach nur ihre Standardantworten, die runterbeten. Die antworten nicht auf die Fragen. Und ich, bei Kretschmer und Dobrindt ist es besonders auffällig, ja? Also von den Unionskollegen.
Im internationalen Vergleich absolut hinten liegt.
Wir haben in den vergangenen Jahren mit einem...
Hat das etwa was mit der Vermögenskonzentration zu tun? Mit dem Kuchen, Herr Kretschmer? Hm? Diesem Zerrbild, wie Sie selbst sagen.
Energiehausstandard von 70 gearbeitet. Jetzt sind wir in Richtung 40 unterwegs. Und es ist leider, wenn Sie das Problem nicht richtig akzeptieren und uns hier irgendwas erzählen, obwohl diejenigen, die das machen, sagen, 25, 30 Euro kommt der Miete raus, das geht so nicht, dann werden wir auch nicht die Lösung haben. Wenn wir diesen Energiestandard nicht wieder nach oben ziehen und wenn wir nicht bereit sind, für den sozialen Wohnungsbau bei 55 oder bei 70 Wohnungen zu bauen, wird hier überhaupt nichts passieren. Und dann ist das wirklich wieder genau dieser linke Geist, der die Menschen gegeneinander treibt, aber kein Problem löst. Natürlich braucht man Mietpreisdeckel in besonderen Situationen, aber damit löst man doch kein Problem, wenn man weiß, dass man 800.000 Wohnungen braucht. Und keine gebaut werden, ist das doch das Hauptproblem. Und es ist unverantwortlich.
Was er natürlich auch unterschätzt, ist, dass bei den 8.000, die fehlen, wir ja schon durchaus noch Gebiete haben in Deutschland, wo viel Wohnraum frei ist, ja, wo viele Menschen abwandern, gerade im Osten beispielsweise, ja, wo die Jungen den Osten verlassen, weil Infrastruktur, Innenstadt gestorben ist, keine guten Jobs. Ja, das ist in den letzten 30 Jahren nun mal passiert. Und andersrum, wir Metropolen haben, Berlin, Frankfurt, München, Hamburg, Düsseldorf, Köln, ja, wo eben deutlich mehr Menschen sind, wo der Wohnraum noch viel knapper ist. Und diese 800.000 Wohnungen deutschlandweit geben den Druck in den Metropolen gar nicht wieder.
Das hintenrum jetzt...
Und den Speckgürteln um die Metropolen.
So getan wird, wir haben den Standard 55 definiert, aber die Förderung für den sozialen Wohnungsbau wieder bei diesem völlig überzogenen Standard von 40 rauskommt. Sie wissen ganz genau, was der Sache ist. Sie tun so, als wäre das alles nicht der Fall.
Wir haben Ihren Punkt verstanden. Jetzt die Frage an Herrn Klingbeil. Ist das Ganze auch der Wohnungsbau am Ende ein Problem links gegen rechts?
Ist das peinlich.
Nee, überhaupt nicht. Und ich finde ehrlicherweise, hier waren jetzt auch in der Runde waren viele verschiedene Ansätze, wo ich glaube, wenn man die zusammendenkt, wenn man die zusammenbindet, dann kann man richtig was erreichen. So, aber ich muss schon sagen, dass mich das von Herrn Kretschmer ein bisschen wundert, so zu tun, als ob man als Union nichts damit zu tun hätte. Ich meine, dass die 800.000 Wohnungen fehlen, das ist ja nicht erst seit zwei Jahren so.
Das ist in vielen Jahren
gemeinsam.
Das ist so ein Wahnsinn zu behaupten, das wäre Ergebnis der Ampel. Ja? Vorher wurden auch nicht mehr Wohnungen gebaut, die haben auch vorher schon gefehlt. Da kann er sich noch so künstlich inszenieren und empören. Ja? Es ist ja peinlich, wie kann man denn so cholerisch auftreten, wenn man nicht mehr Wissen hat als eine Scheibe Weißbrot, Digga. Ist ja bodenlos.
Weniger als 400.000 Wohnungen und nichts auf die Reihe.
Ja, wer nichts weiß, schreit, Kollege.
Das hilft nur denen nicht, die Wohnung brauchen. Und deswegen
hilft genau nicht.
Dass die 800.000 fehlenden Wohnungen wirklich der Ampel zugeschrieben werden und die CDU damit Opposition, also wirklich das dümmste aller möglichen Manöver.
Und Länder gemeinsam an diesem Problem arbeiten. Und ich will nur eine Zahl sagen. Am Ende, wir müssen so groß denken, dass in diesem Land...
Vor allem, weil Wohnungsbaupolitik ja auch Sache von Ländern und Kommunen ist, nicht nur Bund.
20 neue Stadtteile entstehen. Wir brauchen viel mehr Wohnungen. Und da können Bund und Länder diese gemeinsam...
Diese Koalition hat den Wohnungsbau komplett angewirkt.
Ist sowieso niemandem gelöst am Ende und keinem geholfen. Deswegen würde ich jetzt gerne noch mal nach Freiburg zurückfragen. Können wir irgendwas für Sie tun? Ganz konkret. Also wir jetzt hier als Fernsehsendung.
Ist der Typ peinlich in der ganzen Sendung, der Kretschmer. Er ist dieses... das Bild vom Kuchen sei ein Zerrbild, ja? Und jetzt dieser Auftritt.
Dass sie eine neue Wohnung finden. Ich meine, so viele mögliche Vermieter haben sie, glaube ich, selten, die sie ansprechen könnten. Vielleicht können wir ja ganz aktuell irgend noch was lösen. Gibt es da noch irgendeine Idee von Ihnen?
Kretschmer abwählen.
Ja, also es wäre einfach schön, wenn jemand irgendwie da noch eine Wohnung hat und sich nochmal den Mut zusammennimmt und nochmal neue Vermieter haben möchte.
Genau, am liebsten in Zähring.
Okay, also.
Die machen einfach eine Anzeige in der ZDF-Sendung.
Alle, die uns jetzt zuschauen in Freiburg, Zähringen. Vielleicht ist das ja sozusagen der Moment, wo wir tatsächlich heute auch tatsächlich was angeschoben haben. Ganz herzlichen Dank. So geht's Deutschland. Eine Fernsehrunde kann vielleicht abgesehen von diesem Problem die Probleme wirklich nicht lösen. Das ist klar. Aber wir haben sie zum Thema gemacht und Ideen diskutiert, um voranzukommen. Und gucken jetzt zum Schluss ganz visionär und vielleicht auch ein bisschen philosophisch nach vorn. Ich bin gespannt, wie Sie den folgenden Satz vollenden. Wirklich nur ein Satz am Ende, bitte. Fange jetzt mal hier an und gehe in diese andere Richtung durch. Ich fange den Satz an. Sie vollenden einfach, Herr Dobrindt, geht los mit Ihnen. Wahre Gerechtigkeit gibt es,
wenn alle die gleichen Chancen nutzen können.
Herr Kropala, für Sie, wahre Gerechtigkeit gibt es?
Ja, wenn Leistungsträger entlastet werden und wenn diejenigen, die Hilfe brauchen, hilfebedürftig sind, auch Hilfe bekommen. Das ist für mich der Sozialstaat. Der muss funktionieren und das ist für mich wahre Gerechtigkeit.
Und wahre Gerechtigkeit für Sie gibt es wann, Frau Wissler?
Wenn alle Menschen in Würde leben können und niemand Angst vor der Zukunft haben muss.
Hm. Herr Kretschmer, vielleicht schaffen Sie es in einem Wort. Wahre Gerechtigkeit gibt es,
wenn alle die gleichen Startchancen bekommen.
Und Frau Lang, wie ist es bei Ihnen? Ihr Satz, wahre Gerechtigkeit, gibt es für Sie?
Wenn die Menschen, die unseren Wohlstand erarbeiten, auch tatsächlich davon profitieren und wenn jedes Kind in diesem Land die gleiche Chance hat.
Muss man sich mal überlegen, ja. Kretschmer faselt da was von gleichen Startchancen, aber verteidigt die momentane Vermögensverteilung und will nichts bei der Erbschaftssteuer ändern.
Okay. Und jetzt noch die Frage an Christian Lindner natürlich.
Wenn Fleiß, Leistung und Talent den Unterschied machen und nicht der Zufall.
Ich dachte ja, jemand sagt auch noch nur beim Fußball oder so einfach. Vielleicht schaffen Sie es ohne wenn, Herr Klingbeil. Wahre Gerechtigkeit gibt es?
Ich glaube, indem wir alle zusammenarbeiten und nicht aufhören, für Gerechtigkeit in diesem Land zu kämpfen.
Muss man sich vorstellen, ein SPDler, der behauptet, wahre Gerechtigkeit gibt es, wenn wir alle zusammenarbeiten. Ja? Also was für eine hohle Floskel. Oh Mann.
Okay. Wir haben auch viele Reaktionen von Ihnen allen zu Hause bekommen. Dazu immer natürlich jeweils die Emojis hoch oder auch mal runter.
Ja, das war die Sendung Armes, Reiches Deutschland. Kretschmer für mich ein absoluter Totalausfall in Part 1, genauso wie in Part 2. Wer Part 1 noch nicht gesehen hat, unbedingt mal reingucken. Auch da bodenlos. Dobrindt genauso. Für mich überraschend, dass ich plötzlich Christian Lindner mal zustimmen musste. Bei der Erbschaftssteuer wirklich. Es wäre für die Ampel gut, wenn sie diesen Kuhhandel noch hinbekäme. Privilegien abschaffen, gleichzeitig höhere Freibeträge. Dann kommt vielleicht auch mehr für die Länder bei rum. Ansonsten sehe ich, dass man über diesen philosophischen Ansatz, ja, also wie definiert man Gerechtigkeit, kommt man zu überhaupt nichts. Ja, kommt man nicht weiter. Da faseln alle von gleichen Startchancen. Aber dass es die nicht gibt, ist ja nun mal so. Das erkennen die nicht an. Damit wollen wir es dann auch belassen. Den Artikel macht den Kuhhandel. Der ist verlinkt. Checkt gerne den Geld für die Welt Newsletter aus. Auch der ist unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, Like da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und lasst euch nicht zu sehr vom Choleriker Kretschmer ärgern. Bis dahin. Ciao, ciao.